Herzlich willkommen zurück zu Young Corporate, dem Rechtspodcast für Gründerinnen und Gründer. Heute dürfen mein Kollege Tobias Keller und ich Verena Roder-Hisserich begrüßen. Hallo Verena.
Hallo Kevin, hallo Tobias, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, hallo Verena, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass wir heute bei der zweiten Expertenfolge mit dir sitzen. Und heute soll es ums Thema IP gehen, mit dem du dich gut auskennst. Vielleicht, bevor wir einsteigen, wäre es super, wenn du einmal kurz etwas zu deiner Person sagen könntest und dann würden wir ins Thema umsteigen.
Ja, gerne. Also ich bin im Gesellschaftsrecht tätig und mache hauptsächlich Transaktionen. Das heißt, wir beraten Gründer und Gesellschafter bei der Veräußerung ihres Unternehmens oder die Investoren bei dem Erwerb eines Unternehmens. Und da komme ich sehr häufig in Berührung mit Immaterialgüterrechten, also kurz genannt IP. Ich habe mich auch in meiner Dissertation mit dem Thema Urheberrecht beschäftigt und bin deswegen sehr stark an IP interessiert und beschäftige mich bei FGS daher in der letzten Zeit vermehrt mit diesem Thema.
Okay, dann kurz noch, bevor wir in die Sache reingehen, der Disclaimer, dass wir hier einen kurzen Überblick über die unseres Erachtens wichtigen IP-Themen geben wollen. Das ist natürlich nicht abschließend und auch nicht umfassend. Wir machen hier keine Rechts- oder Steuerberatung. Das soll einzig und allein der Information der Zuhörer dienen.
Genau. Prima. Und damit sind wir dann schon auch beim Thema IP. Verena, was ist denn überhaupt IP? Wofür steht das? Und vielleicht gehen wir danach so ein bisschen praktisch vor und bilden mal ein paar Beispielsfälle. Aber vielleicht mal ganz kurz vor die Klammer gezogen, was ist IP und was fällt da so drunter?
Also Immaterialgüterrechte sind Rechte, die vom Gesetz absolut geschützt werden. Als Beispiele gibt es das Patentrecht, das Design, das Urheberrecht, um jetzt mal konkrete Themen zu benennen. Und diese Nennung, also insgesamt die Immaterialgüter, sind abschließend. Das heißt, es können jetzt nicht einfach neue Immaterialgüter erfunden werden. Aber grundsätzlich gewährt der Staat quasi Schutz für besondere Ideen oder besondere Leistungen von einzelnen Personen. Und teilweise als Gegenzug für die Veröffentlichung dieser Ideen gewährt der Staat halt Schutz, damit es sich auch lohnt, in diese Bereiche zu forschen. Beispielsweise, wenn wir jetzt den Schutz von den Covid-Impfstoffen zum Beispiel mal bedenken.
Okay, also ich bin davor geschützt, dass meine super Idee von einem anderen vermarktet und finanziell ausgewertet wird, wenn man das so vielleicht sagen kann.
Genau, also im Idealfall funktioniert das so. Es kann im Urheberrecht dazu kommen, dass man Parallelschöpfungen hat. Also wenn jetzt zwei Leute die gleiche Idee hatten, dann bist du quasi nicht geschützt vor dem anderen, aber wenn du jetzt eine tolle Idee im technischen Bereich hast und ein Patent darauf anmeldest, was dir auch erteilt wird, dann kannst du dich gegen Dritte wehren, die deine Maschine zum Beispiel benutzen oder damit an den Markt gehen.
Okay, prima. Dann gehen wir doch mal direkt in die Materie rein und versuchen das mal ein bisschen plastisch zu machen. Und nicht ganz so trocken und nehmen dafür vielleicht einfach mal Beispielsfälle. Beispielsfall 1 wäre jetzt, wir haben einen Studenten, nennen wir ihn Herbert. Herbert ist an der Uni und entwickelt dort, also studiert Maschinenbau und entwickelt eine tolle neue Maschine, die Sachen kann, die sonst noch keine Maschine kann und er möchte gerne jetzt ein Unternehmen gründen und diese Maschine soll natürlich irgendwie, ich formuliere es mal untechnisch, dann im Unternehmen landen. Also die Idee hinter der Maschine und die Erfindung. Wie macht Herbert das denn am besten?
Okay, ich würde sagen, das sind zwei Themenkomplexe, die du angesprochen hast. Zum einen ist ja die Frage, wie könnte man jetzt diese Maschine rechtlich schützen lassen? Dazu würde Herbert ein Patent registrieren. Und Patent gewährt den Schutz für eine technische Erfindung, die neu ist. Das hattest du ganz richtig dargestellt. Also Herbert muss was entwickelt haben oder erfunden haben, was über das hinausgeht, was es vorher schon gab. Ja, also über den Stand der Technik. Dann kann er dafür einen Patentschutz bekommen, das passiert dann zum Beispiel beim Deutschen Patent- und Markenamt. Und wenn das Patent erteilt wird, dann erlangt er auch 20 Jahre Schutz über dieses Patent.
Okay, kann er das einfach so machen? Er ist ja in unserem Beispielsfall an der Uni angestellt und hat das wahrscheinlich im Rahmen seiner Forschungstätigkeit entwickelt. Gibt es da irgendwas im Verhältnis zur Uni, das er beachten muss?
Ja, das ist jetzt genau die Frage, was für einen Fall wir haben. Also wenn wir den Studenten Herbert haben, dann sehe ich da jetzt kein Problem, weil das ist ja jetzt der Student und nicht der Angestellte. Da könnte der Student Herbert das Patent also unmittelbar anmelden. Wenn er ein wissenschaftlicher Mitarbeiter ist, also ein interner Doktorand oder ein, jedenfalls ein Angestellter der Universität, dann wären wir in der Fallgruppe des Arbeitnehmers und da greifen dann besondere Regelungen. Also der Arbeitnehmer muss dann aufpassen, dass er nicht in die Rechte seines Arbeitgebers eingreift. Hier wäre das dann die Uni. Zunächst sollte er dann also mal in seinen Arbeitsvertrag gucken, was da geregelt ist. Aber das wird nicht der Weisheit letzter Schluss sein, weil für den Arbeitnehmer, also diesen wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Universität, greift das Arbeitnehmererfindungsgesetz. Und das Arbeitnehmererfindungsgesetz schützt den wissenschaftlichen Mitarbeiter einerseits davor, dass seine Erfindung ausgebeutet wird und er davon finanziell nichts partizipiert. Aber es führt auch dazu, dass nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz die Erfinderrechte auf den Arbeitgeber, hier die Universität, übergehen. Das heißt, die Universität hätte im Ausgangspunkt das Recht, diese Erfindung anzumelden, wenn sie die nicht freigegeben hat innerhalb von 4 Monaten, nachdem der wissenschaftliche Mitarbeiter die Erfindung der Universität gemeldet hat.
Okay, am besten geht also der Wiss mit hin und zu seinem Arbeitgeber, zu seinem vorgesetzten Professor oder so und meldet, was er da erfunden hat und bittet um Freigabe.
Genau, also dazu ist er auch verpflichtet, das ist ein guter Hinweis. Er sollte das seinem Arbeitgeber also melden, auf dem Weg, wie es vorgeschrieben ist. Das ist auf jeden Fall in Textform zu machen, das will man ja auch dokumentiert haben. Und wenn er das selber vermarkten will, dann sollte er die Universität auffordern, die Erfindung freizugeben. Und dann muss er das halt abwarten oder sich mit der Uni abstimmen. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich recht gut funktioniert. Also die Universitäten sind das ja gewohnt, das ist ja deren Daily Business. Gerade die technischen Universitäten sind damit vertraut, das heißt, die haben da auch eine eigene Abteilung für. Und mit denen kann man das dann abstimmen.
Was wäre denn, wenn sich die Uni nicht in dieser 4-Monatsfrist dazu meldet?
Ja, vom gesetzlichen Mechanismus ist es so, dass die Erfindung dann automatisch auf den Arbeitgeber, also die Universität, übergeht. Deswegen ist es so wichtig, dass man da eine explizite Freigabe dann hat.
Okay, also am besten dann Druck machen, wenn die Frist droht abzulaufen.
Genau.
Ja, gut. Dann vielleicht unterstellen wir mal, dass die Freigabe erteilt worden ist oder er die in seiner Freizeit entwickelt hat. Wie geht es dann weiter für Herbert, wenn er ein Unternehmen gründen möchte?
Okay, ganz kurzer Hinweis am Rande. Also wenn er sie in seiner Freizeit entwickelt hat, das reicht leider nicht aus. Nicht, dass wir da zu Missverständnissen kommen. Also das sollte man dann sich im Einzelfall angucken. Wenn er Arbeitnehmer ist, sollte er sich rechtlich beraten lassen. Sagen wir es mal so. Jetzt zu deiner eigentlichen Frage, Kevin. Also wenn er es jetzt im Unternehmen nutzen will, gehen wir davon aus, es ist freigegeben worden, dann kann das gegründete Unternehmen, könnte dann das Patent auf ihren eigenen Namen anmelden. Für die Dokumentation wäre es natürlich schöner, wenn man auch noch einen Einbringungsvertrag hat. Häufig wird einfach das Patent angemeldet auf die GmbH beispielsweise. Dann würde in einem späteren Verkaufsprozess, also womit ich mich ja geschäftlich beschäftige, würde dann der Investor wahrscheinlich verlangen, dass man die Dokumentation vorlegt, also eine schriftliche Übertragung, oder dass man das vielleicht nochmal schriftlich bestätigt. Also es mag ja auch sein, dass man Rechte konkludent übertragen kann. Ne? Ich meine, in der Anmeldung auf die Gesellschaft oder für die Gesellschaft können wir ja unterstellen, dass er den Willen hatte, der Gesellschaft diese Rechte zu überlassen. Aber ich würde das im Vertrag, wenn es denn später dann zu einem Verkauf der Gesellschaft oder einer Investorenbeteiligung kommt, würde ich das nochmal schriftlich bestätigen lassen.
Prima. Ich glaube, damit können wir zum nächsten Beispielsfall kommen. Wir gehen mal in den IT-Bereich. Hier stellen wir uns mal vor, wir haben zwei Freundinnen, ja, Lynn und Inga, die möchten gerne eine App entwickeln und haben da auch schon ein bisschen rum designt, also Inga designt die App und die Lynn, die programmiert die App. Und jetzt möchten sie eben auch ähnlich wie Herbert ein Unternehmen gründen und live gehen und die App eben fertig entwickeln. Ja, wir haben also die Themen Software und Design. Wie sieht es denn da aus, urheberrechtlich?
Ja, also in deinem Beispielsfall wird die IT-Entwicklerin Lynn automatisch geschützt durch das Urheberrecht. Da sind wir also jetzt bei einem anderen Thema als gerade. Das Patent war ja ein Registerrecht, was geprüft wird vom DPMA. Und das Urheberrecht entsteht einfach in dem Moment der Schöpfung.
Entschuldigung, keine kleine Rückfrage für unsere Zuhörer. Was ist das DPMA?
Das Deutsche Patent- und Markenamt. Das ist das in Deutschland, die in Deutschland zuständige Behörde für die Anmeldung und Verwaltung der registrierten Rechte. Also da kann ich mich dann über Patente, Marken und Designs beispielsweise informieren. Genau, also Patentrecht ist ein Registerrecht, Urheberrecht entsteht automatisch mit der Schöpfung. Das heißt, Lynn würde bei der Programmierung ihrer App automatisch durch das Urheberrecht geschützt, und zwar, weil es sich bei der App um eine Software handelt. Da gibt es einen eigenen Abschnitt im Urheberrechtsgesetz für Software, worunter auch die App fallen dürfte. Das heißt, mit der Programmierung, also mit dem Schreiben des Codes, würde Lynn geschützt. Am Rande sei erwähnt, ein Patentschutz für Software kommt theoretisch auch in Betracht. Also wenn man ein besonders starkes Schutzrecht haben will, dieses geprüfte Registerrecht, dann kann man auch ein Patent auf Software anmelden. Aber das ist nicht ganz einfach. Da muss man eine spezielle Vorprüfung machen, weil man Software an sich eigentlich nach dem Patentgesetz nicht schützen kann. Aber für die Interessierten, also ja, das ist theoretisch möglich, ist aber mit einigem Aufwand verbunden. Dann war das weitere Beispiel, glaube ich, die Inga, richtig? Inga entwickelte also die Oberfläche oder hat die designt, die Oberfläche und das Logo. Ein Logo ist auch ein schutzfähiges Werk, also ein Werk der angewandten Kunst wäre das dann, wenn da die nötige Schöpfungshöhe erreicht wird. Aber das ist anzunehmen, weil in den letzten Jahren sich die Rechtsprechung dahin entwickelt hat, dass da keine besonderen Anforderungen mehr gestellt werden. Also früher musste man immer eine besonders hohe Schöpfungshöhe bei angewandter Kunst haben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, ich würde im Ausgangspunkt, ohne jetzt ein konkretes Logo zu sehen, sagen, man kann mal davon ausgehen, dass das urheberrechtlich geschützt ist. Und das vergleichbar gilt es auch für die Benutzeroberfläche. Also die Benutzeroberfläche selber ist keine Software, aber gleichwohl ist sie halt ein oder kann ein Werk der angewandten Kunst sein, ähnlich wie das Logo. Das heißt, dann wäre auch die Benutzeroberfläche vom Urheberrecht geschützt. Das ist also für die beiden Freundinnen recht praktisch. Sie müssen gar nichts aktiv dafür jetzt tun, dass ein Schutz entsteht, sondern sie werden einfach durchs Gesetz geschützt vor einer identischen Übernahme beispielsweise. Also wenn jetzt jemand das Logo für sich selber benutzt.
Mhm. Du hast jetzt eben von Schöpfungshöhe gesprochen. Nur mal kurz zur Erläuterung. Ich stelle mir das so vor, wenn wir jetzt bei der Kunst bleiben, wenn ich jetzt also einfach einen Strich auf ein Blatt Papier mache, nehme ich an, ist die Schöpfungshöhe noch nicht erreicht. Wenn ich aber jetzt sagen wir mal, weitermale und irgendwie ein Kunstwerk daraus wird, dann ist sie irgendwann erreicht. Es kann natürlich sein, dass dieser Strich auch schon irgendwie genau. Ein Kunstwerk ist, weil er in seiner Profanität genau. Irgendwie was ganz Besonderes bedeutet. Aber
genau.
Ja. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also das Urheberrecht schützt halt persönliche, geistige Schöpfungen. Das setzt halt zumindest die Tätigkeit eines Menschen voraus. Das hast du jetzt auch schon mal unterstellt. Und du hast es schon richtig dargestellt. Also es gibt da Unterschiede. Es ist nicht ganz leicht, das abzugrenzen. Die Rechtsprechung würde das abgrenzen von Banalitäten oder bloßem Handwerk. Also gerade bei einer Benutzeroberfläche würde ich das jetzt auch mal annehmen. Also Benutzeroberfläche kann auch banal sein, dann wäre die nicht geschützt.
Wie ist es denn, wenn wir uns die beiden Namen angucken, Inga und Lynn? Wir machen einen Kreis und schreiben da I und L rein für Inga und Lynn GmbH. Wäre das schon als Logo geschützt?
Ich würde mal davon ausgehen, ja. Also bei den Werken der angewandten Kunst ist, wie gesagt, die Schöpfungshöhe so weit herabgesetzt worden, dass das anzunehmen ist. Bei der Benutzeroberfläche oder bei Webseiten, da kann man daran noch zweifeln. Also, dass die geschützt werden, das beruht halt auf EuGH-Rechtsprechung, also Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Und das wurde nicht mehr weiter hinterfragt, aber es gibt auch Urteile, die sagen, nee, eine Benutzermenüführung beispielsweise ist so simpel, dass die halt nicht urheberrechtlich geschützt ist. Also wenn jetzt kein Schutz in Betracht kommt, beispielsweise für die Benutzeroberfläche, dann könnte man auch überlegen, ob man ein Design anmeldet. Ja, ein Design ist wieder ein Registerrecht in Deutschland. Das heißt, ich würde zum Deutschen Patent- und Markenamt gehen und würde denen diese zweidimensionale Gestaltung übermitteln und würde Gebühren entrichten und könnte dafür einen Schutz erlangen. In der Theorie. In der Praxis habe ich das noch nicht gesehen. Also okay. Das müsste man mal schauen und im Einzelfall prüfen, ob sich das lohnt.
Ja. Wenn wir uns vielleicht nochmal die Software was genauer angucken, also die App. Wann beginnt denn hier der Schutz? Mit der ersten Codezeile oder muss die App schon irgendwas können? Also wann darf sich die Lin geschützt fühlen? Ab welchem Zeitpunkt kann man das so irgendwie allgemein sagen? Oder
ja, also allgemein denke ich, kann ich auf jeden Fall was dazu sagen. Ganz abstrakt, Ideen sind einfach nicht vom Urheberrecht geschützt, sondern es muss eine konkrete Ausdrucksform gefunden worden sein. Wenn ich also anfange zu programmieren, würde ich sagen, dann sind wir schon auf dem Weg zu einem Schutz. Weil wir haben dann ja eine Formgebung, ne, in dem Objektcode beispielsweise. Und es muss ja auch noch nicht fertig sein. Also das Urheberrecht setzt nicht voraus, dass ein Werk fertiggestellt sein muss. Entwürfe sind auch geschützt, also würde der Schutz, glaube ich, relativ früh eingreifen.
Ja, wie gehen denn die beiden am besten vor, wenn sie jetzt ihre App gemeinsam in dem Unternehmen vermarkten möchten? Haben die da noch irgendwas zu beachten?
Ja, also hier haben wir die beiden Freundinnen Lynn und Inga als Schöpfer, also Schutz durch Urheberrecht. Und das Urheberrecht selber kann nicht übertragen werden, also nicht vollständig übertragen werden. Deswegen würde man auch hier einen Vertrag aufsetzen, in dem die beiden dem Unternehmen die Rechte einräumen, also hier die urheberrechtlichen Rechte, die Nutzungsrechte. Genau, also quasi eine Lizenz. Umgangssprachlich wird da häufig von einer Lizenz gesprochen, damit die Gesellschaft mit den Urheberrechten der Schöpfer arbeiten kann. Weil die Persönlichkeitsrechte bleiben im Urheberrecht immer bei den Schöpfern. Das heißt, die kann man den beiden Lynn und Inga nicht wegnehmen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also so ein Urheberrecht hat dann also einen, sag mal, so einen unentziehbaren Persönlichkeitskern, genau, der eben immer bei dem Urheber selbst verbleiben muss und ich kann quasi nur die Verwertungs- und, sag mal, die Geldwertenrechte irgendwie dann lizenzieren.
Genau, genau richtig beschrieben. Also es geht genau darum, dass beim Urheberrecht immer im Kern was beim Schöpfer verbleibt. Es gibt zum Beispiel dieses Urheberbenennungsrecht, das würde dem Urheber immer zustehen. Wobei wir dann natürlich auch hier in Sonderbereichen sind, weil wenn jetzt mal jemand eine Software gekauft hat, irgendwie auf CD-ROM früher noch, dann, wenn er hinten drauf geguckt hat, wird da jetzt nicht jeder Programmierer genannt worden sein. Also da ist es dann auch nicht mehr unbedingt branchenüblich, das zu tun. Aber es gibt einfach Rechte, die man dem Urheber nicht wegnehmen kann. Und deswegen haben wir dann hier nicht eine klassische Übertragung, sondern haben dann eine Rechteeinräumung. Die Nutzungsrechte werden also dem Unternehmen eingeräumt.
Kann das ich nenne es mal Stammrecht des Urhebers, irgendwie stören, wenn wir jetzt den Anteil an der Gesellschaft verkaufen würden? Also müsste der Investor oder der Käufer irgendwas befürchten vor den Urhebern, den Schöpfern?
Ja, also man sollte auf jeden Fall, das ist ja quasi was ich tagtäglich tue, man guckt sich dann die Verträge ganz genau an, ne? Dass das auch ordnungsgemäß gemacht wurde. Wenn ich jetzt die Rechteeinräumung nicht habe, dann würden die auch nicht automatisch jetzt der Gesellschaft zustehen. Also wenn es da irgendwie einen Vertrag gibt, dann ist es vielleicht gut, dann kann man da was reinkonstruieren und sagen, okay, da wurde konkludent auch Rechte übertragen. Da gibt es die sogenannte Zweckübertragungslehre, also dem Unternehmen würden vielleicht Rechte insoweit eingeräumt, wie es das benötigt, um diese App zu vermarkten. Aber es ist auf jeden Fall zu empfehlen, das ausdrücklich zu formulieren und das explizit in die Verträge reinzuschreiben. Gerade bei diesen beiden Gesellschafterinnen wäre das sehr sinnvoll, das zu tun. Weil sie ja auch weiter vielleicht an der App entwickeln. Also das ist ja nichts Statisches, sondern wahrscheinlich haben die ja nicht vorher programmiert, sagen am Ende, okay, das ist jetzt die Software und gehen dann in die Gründung des Unternehmens. Sondern da wird ja immer noch weiter programmiert und entwickelt. Und daher ist es dann auch wichtig zu sagen, okay, die Rechte gehen dann kontinuierlich auf die Gesellschaft über.
Also ich kann auch mein Urheberrecht so komplett weglizenzieren, dass die Gesellschaft wirtschaftlich gesehen quasi Inhaber ist und ja, also ich nicht mehr zu befürchten habe vor dem Urheberpersönlichkeitsrecht. Ja, also
gerade im Softwarebereich ist das durchaus möglich, dass man das macht. Ich habe auch in der Praxis noch nie davon gehört, dass jetzt ein Programmierer am Ende gesagt hat, hier, ich mache jetzt Urheberrechte geltend aus den und den Gründen. Mit einer vernünftigen Dokumentation sollte das funktionieren. Aber es ist halt rechtstechnisch, bleibt es halt immer bei dem, was wir vorhin gerade am Anfang besprochen haben, Tobias, dass es der Kern immer noch beim Urheber verbleibt. Aber wir haben ja gerade bei Programmierung auch meistens Zusammenarbeit von verschiedenen Programmierern. Also wird es dann Miturheber geben, eine Vielzahl von Programmierern. Das kann man gar nicht mehr alles so trennen, was ist jetzt gehört eigentlich wem. Also es ist auch eine Besonderheit eigentlich im deutschen Recht, dieser persönlichkeitsrechtliche Kern, den gibt es gar nicht in jeder Rechtsordnung. Das heißt, das ist in Deutschland so. In Großbritannien beispielsweise, da würde man sagen, klar kann ich das Copyright übertragen. Auch in den USA wird es halt alles auch noch ein bisschen anders gehandhabt. Und gerade bei Software, wenn wir jetzt einen Arbeitnehmer hätten, da ist es sogar so, dass das Gesetz in 69b Urheberrechtsgesetz vorsieht, dass die Verwertungsrechte, die Vermögensrechte alle dem Arbeitgeber zustehen. Also gerade beim Softwarebereich sind wir relativ nah an dem Punkt, dass wir sagen, man kann es übertragen. Zumindest bei dem Arbeitnehmer jetzt.
Vielleicht eine kurze Anekdote zu diesem Thema. Wir hatten mal einen Forschungs- und Entwicklungsvertrag mit einer US-Tochter gemacht und der wurde natürlich auch von US-Anwälten sich geprüft. Und es war unglaublich schwer, den begreiflich zu machen, dass wir verschiedene Regelungen für IP einerseits und Urheberrechte im Speziellen brauchen. Also die kennen das in der Tat nicht und das, diese Besonderheit, das ist im grenzüberschreitenden Verkehr manchmal schwer in den Griff zu bekommen.
Prima. Was gilt denn für die zukünftigen Programmierungen? Also sagen wir mal, die sind jetzt in ihrem Unternehmen angekommen und programmieren einfach weiter. Bleibt trotzdem das Urheberrecht bei Ihnen persönlich oder kann auch theoretisch ein Unternehmen Urheber sein am Ende? Oder ist das immer natürlich?
Genau, das ist also die Antwort ist nein, es kann halt nicht das Unternehmen Urheber sein, sondern es ist immer ein Mensch, der das machen muss. Also ähnlich wie die Erfindung auch nur von einem Erfinder, von einem Mensch gemacht werden kann und nicht von einer KI. Und genauso ist es im Urheberrecht, dass das eine persönliche, geistige Schöpfung, also das deutet das ja schon an, ich muss mein Gehirn anstrengen, um ein Urheberrecht zu entwickeln. Das heißt, der Urheber ist immer ein Mensch. Und das ist genau, das deckt sich quasi mit dem Besprochenen, dass immer ein gewisser Rest beim Urheber verbleibt, bei dieser Person.
Vielleicht noch als Abwandlung zu unserem Urheberrechts- und IT-Fall. Wie wäre es denn, wenn Lynn oder Inga Teile oder den ganzen Code, den sie benutzen möchten für ihre App, bei einem anderen Arbeitgeber, in einem anderen Startup entwickelt haben und sich jetzt damit selbstständig machen wollen?
Ja, gute Frage. Aber also das kann natürlich schwierig sein. Auch da würde jetzt gelten, da müsste man in den Arbeitsvertrag gucken, den Sie damals mit dem alten Arbeitgeber abgeschlossen haben, was dazu geregelt ist, wie da die Rechteübertragung war. Also wenn da jetzt nichts geregelt wäre, ja, muss mal kurz überlegen. Also es ging um eine Softwareprogrammierung auch, ne?
Mhm. Ja. Also vielleicht lassen wir mal Schadensersatzansprüche im Verhältnis Lynn zu ihrem Arbeitgeber weg, sondern konzentrieren uns nur auf das IP-Thema.
Nee, klar, hast verstanden. Aber es ist trotzdem schwierig, weil gerade im Softwarebereich haben wir ja diese Regelung, von der ich vorhin erzählt habe, diese Sonderregelung, die sagt, dass die Vermögensrechte an einer Software immer dem Arbeitgeber zustehen. Also da sehe ich natürlich jetzt ein größeres Risiko, dass wir dabei womöglich Rechte des Arbeitgebers verletzen, weil die Vermögensrechte wären ja auf ihn übergegangen nach 69b Urheberrechtsgesetz. Das könnte ja auch gelten, wenn nichts im Arbeitsvertrag geregelt ist. Und dann könnte das ein Problem sein. Es ist immer dann die Frage, worauf bezieht sich der Schutz? Da müsste man dann viel tiefer einsteigen in so einen Fall und das im Einzelfall prüfen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, das komplette Programm nehmen würde, wäre das sicherlich nicht ratsam. Dann kann es aber natürlich sein, dass ich vielleicht bestimmte Programmbibliotheken habe oder bestimmte Teilprogrammierungen. Das ist dann immer die Frage im Urheberrecht, ist das dann eine Verletzung, wenn ich Teile vervielfältige? Ist schwierig, das jetzt so abstrakt zu beurteilen. Na, da muss man halt ganz genau schauen. Ich meine, da können natürlich auch Themen reinspielen wie Geschäftsgeheimnisschutzgesetz. Ne? Also diese Programmierung, wenn die damals im Unternehmen gemacht wurde beispielsweise, dann könnte die natürlich auch irgendwie unter das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz fallen. Das wäre das eine, Urheberrecht das andere. Ja, also da wäre ich vorsichtig. Aber natürlich gibt es natürlich auch, wie wir vorhin besprochen haben, triviale Dinge. Und die Idee an sich zum Beispiel ist ja auch nicht geschützt, hatten wir ja auch schon besprochen. Ne? Also wenn ich vielleicht einfach eine Idee habe und die auch damals schon hatte, muss ja nicht unbedingt ein Verstoß vorliegen.
Okay, vielleicht noch abschließend mal die Frage, wenn ich jetzt eben mein IP im Unternehmen habe, ja, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, zukünftiges IP, da brauche ich wahrscheinlich dann entsprechende Verträge. Gibt es da irgendwie nochmal Unterschiede auch zwischen Geschäftsführer, also die Gründer werden ja oft eben Gesellschafter, Geschäftsführer sein, und normalen Arbeitnehmern? Bislang haben wir jetzt ein bisschen die Arbeitnehmerseite beleuchtet, weil die viele Gründer vielleicht aus der Position kommen, ne, und dann ihr Unternehmen gründen. Dann wechseln sie aber ja in eine Geschäftsführungsposition mit Mitgründern und alle wollen ja irgendwie, dass auch die Entwicklung und die Erfindung nächstes Mal untechnisch von den anderen quasi im Unternehmen bleiben. Ne?
Oder ich habe vielleicht einen Drittgeschäftsführer, der nicht Gründer ist. Kann ja auch sein, der dann weiterentwickelt.
Genau.
Okay. Also im Ausgangspunkt gilt zunächst, dass wir bei all diesen Fallvarianten am besten schriftliche Verträge haben, im Idealfall, die eine vernünftige IP-Übertragungsklausel beinhalten. Und mit IP-Übertragungsklausel meine ich dann einerseits Übertragung von übertragbaren Rechten und andererseits halt auch Lizenzierung, also Einräumung von Nutzungsrechten an Urheberrechten. Da wird halt nicht immer differenziert. Ist also schöner, wenn das ausdrücklich gemacht wird. Und dann jetzt diese Fallgruppen. Klar, da ist auch nochmal zu differenzieren. Also bei Arbeitnehmern habe ich zum Beispiel bei Software die beschriebenen Unterschiede, dass die Rechte bei den Arbeitnehmern, die Rechte an Software, urheberrechtstechnisch Vermögensrechte auf den Arbeitgeber übergehen. Das habe ich dann natürlich diese Regelung nicht bei Geschäftsführern. Das heißt, wenn ich jetzt einen Geschäftsführer in diesem Softwareunternehmen habe, dann sollte ich darauf achten, dass da ausdrücklich die Urheberrechte eingeräumt werden. Das ist schon mal der eine wichtige Punkt. Und wenn wir mal an unseren Anfangsfall denken, da ging es ja um eine technische Erfindung, also eine Maschine. Und auch da, wenn ich dann im Unternehmen vielleicht Geschäftsführer habe, die bei der technischen Entwicklung mitwirken, ist nicht immer der Fall, jetzt der kaufmännische Geschäftsführer vielleicht nicht, aber es gibt ja auch Geschäftsführer, die sehr nah am Business dran sind und wirklich tatkräftig mitwirken. Oder vielleicht, wie ihr gesagt habt, die Gründer selber. Dann müsste man da in dem Geschäftsführeranstellungsvertrag natürlich auch ausdrücklich regeln, wie es funktioniert. Das heißt, wie die Rechte auf die Gesellschaft übergehen und eingeräumt werden, weil wir da dann auch zum Beispiel keine Arbeitnehmer haben. Also ein Geschäftsführer ist kein Arbeitnehmer in diesem Sinne. Und das heißt, dann würde das Arbeitnehmererfindungsgesetz auch nicht greifen. Das heißt, der Geschäftsführer könnte sich schlimmstenfalls mit einer technischen Erfindung dann auch wiederum selbstständig machen, oder? Müsste dann, also zumindest jetzt theoretisch, da gibt es dann natürlich gesellschaftsrechtliche Ansatzpunkte wie Treuepflicht und so weiter, das darf er dann eigentlich alles nicht, aber rein theoretisch kann er das natürlich tun, da müsste man erstmal gegen ihn vorgehen. So Fälle hatten wir halt auch schon mal. Deswegen sollte man auch nicht ungeprüft irgendwie Verträge duplizieren oder irgendwelche Klauseln in verschiedenen Verträgen benutzen. Also immer darauf achten, habe ich hier einen Arbeitnehmer oder einen Geschäftsführer oder was für eine Person habe ich eigentlich. Und auch immer die verschiedenen Zeitfaktoren, das hatten wir, glaube ich, auch schon angedeutet. einerseits die Zukunft, das haben wir jetzt ausdrücklich besprochen, aber andererseits vielleicht auch die Vergangenheit. Ne? Gerade bei Softwareentwicklung, die Programmierer haben ja häufig schon, programmieren schon seit einer Weile und fügen später bestimmte Programmcodes dann hinzu. Und dann soll das natürlich auch gelten, dass man auch die Dinge aus der Vergangenheit mit einräumt. Gerade wenn ich jetzt eine Transaktion habe, um den Kreis dann zu schließen, also wenn, sagen wir mal, ein erfolgreiches Startup ist, hat sich gut entwickelt und die Gründer verkaufen am Ende ihr Unternehmen an einen neuen Inhaber und arbeiten vielleicht noch weiter mit im Unternehmen, dann würde man vielleicht als Investor auch verlangen, dass nochmal ausdrücklich bestätigt wird, dass alte Programmcodes und alte Urheberrechte auch nochmal ausdrücklich eingeräumt werden.
Ja, um hier vielleicht nochmal kurz aufs Gesellschaftsrecht zu sprechen zu kommen. Du hast es ja schon angesprochen, die organschaftliche Treuepflicht und das Wettbewerbsverbot, die können es ja erfordern, dass der Geschäftsführer verpflichtet ist, die Weiterentwicklung auf das Unternehmen zu übertragen. Aber hältst du es für sinnvoll, um hier einen rechtssicheren Rahmen zu haben, die Vorschriften des Arbeitnehmererfindungsgesetzes anstellungsvertraglich für entsprechend anwendbar zu erklären?
Ich würde davon abraten, das ganz pauschal zu tun. Da kann man leider vieles falsch machen. Da muss man auf jeden Fall sich mal mit einem Arbeitsrechtler und einem IP-Rechtler zusammensetzen. Das kann man ja auch hausintern, also das können wir auch abbilden. Weil das Problem wäre, wenn man abstrakt darauf verweist, dann hat man auch wieder die Vergütungspflicht. Also wenn wir jetzt im Unternehmen sind, die Gründer oder die Fremdgeschäftsführer, die sollen natürlich dann die Erfinderrechte oder die Urheberrechte kostenfrei übertragen. Wenn ich jetzt das Beispiel des Patents nehme und mit der entwickelten Maschine und erkläre einfach das Arbeitnehmererfindungsgesetz für anwendbar, dann muss ich, würde ich jetzt beim ersten Ausgangspunkt zumindest sagen, dann müsste ich vielleicht auch diese Vergütung zahlen, die fällig wird im Arbeitnehmererfindungsrecht. Das ist meistens nicht gewollt.
Genau. Also vielleicht verweist man dann nur auf die Vorschriften, die Verwertungsrechte dem Arbeitgeber zu.
Genau, da muss man halt sehr, sehr sauber arbeiten. Ja. Also das.
Genau. Alles klar.
Gut, wenn wir jetzt vielleicht noch einmal kurz den Bogen spannen. Wozu denn das alles, ja? Also mögen ja auch viele denken, okay, IP, das ist ja irgendwie was so in der Luft hängt. Wir sind ja Freunde unter den Gründern oder es gibt da so eine gewisse Gründerehre. Also machen wir hier irgendwie was Gemeinsames. Was könnten die Probleme sein, wenn ich das nicht ordentlich mache? Also da könnte ich einerseits, wenn ich das irgendwie nachholen muss, wahrscheinlich steuerliche Probleme bekommen. Ich könnte aber auch, da darf man sich einfach nicht von frei machen, es kann immer zu Streitigkeiten kommen zwischen Gründern und dann stehe ich da, ne? Dann wird gestritten darum, wer hat was eingebracht, wer welche Bestandteile, unheimlich schwer wird es dann sein, das auseinander zu dividieren. Und ganz am Ende, Verena, dazu kannst du vielleicht noch was sagen, spätestens, wenn ich irgendwann einen Exit habe oder Investoren einstiege und entsprechende Garantien verlangt werden, werde ich wahrscheinlich ein Problem bekommen. Ne?
Genau, also ist genau richtig dargestellt. Das fällt dann in einer Due Diligence-Prüfung durch den Investor dann auf, wenn da irgendwie die Dokumentation fehlt für irgendwelche Rechteübertragungen und dann muss das nachträglich noch erstellt werden oder dann werden womöglich noch Rechte entweder werden sie noch eingeräumt oder man würde bestätigen, dass das geschehen ist. Und dann habe ich natürlich ein großes Problem, wenn einer querschießt. Wenn ich jetzt, vielleicht ist es ja auch so, dass nicht alle unbedingt verkaufen wollten. Und dann hat natürlich der eine Mitgesellschafter dann einen guten Hebelpunkt, wenn er wichtige IP-Rechte vorher nicht eingeräumt hatte. Also das ist schwierig und macht auch so eine Transaktion dann immer noch langwierig und aufwendig. Hatten halt auch schon mal den Fall, dass wir einen Entwickler hatten, der später Geschäftsführer geworden ist und selber dann auch einen kleinen Anteil an dem Unternehmen dann hielt und Rechte nicht ausdrücklich eingeräumt worden waren. Und da haben wir lange um die Verträge gerungen, die IP-Übertragung beinhalteten. Das war eigentlich im Verhältnis, also war nicht so richtig verhältnismäßig der Aufwand zwischen dem ganzen Vertrag verhandeln und diesen einen Vertrag mit dem eigentlich ja zum Unternehmen gehörenden kleinen Minderheitsgesellschafter, Geschäftsführer.
Ich glaube, damit sind wir einmal durch das ganze Thema durch. Das war sehr erhellend, was IP angeht. Also ganz herzlichen Dank dir, Verena. Und wir hoffen, dass es euch Zuhörern auch gut wieder gefallen hat und ihr im Bereich IT jetzt etwas aufgeschlaut seid. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.